Der Radio 1 und Freitagssalon mit Jakob Augstein.
Guten Abend und herzlich willkommen zum Freitagssalon bei Radio 1. Ich begrüße Sie hier im Berliner Gorki-Theater und an den Endgeräten zu Hause am Radio. Schön, dass Sie da sind. Unser Thema heute, die SPD. Letztes Mal habe ich bei der Ankündigung schon gesagt, hoffentlich reicht der Gesprächsstoff für mehr als 5 Minuten. Mein Gast guckt schon böse. Nein, das ist aber nur ein Witz, denn die SPD ist eine große, stolze Partei. Oder jedenfalls war sie das mal. Mal schauen, wie weit wir kommen. Ich stelle also unseren Gast vor, Gesine Schwan. Herzlich willkommen, danke, dass Sie hier sind. Frau Schwan, Sie sind Politikwissenschaftlerin. Sie waren lange Jahre Professorin hier in Berlin, übrigens an dem Institut, an dem auch ich Politik studiert habe, nämlich dem Otto-Suhr-Institut, der FU. Sie waren Präsidentin der Europa-Universität Viadrina und die SPD hat Sie 2-mal als Kandidatin für das Amt der Bundespräsidentin aufgestellt. Sie sind also Sozialdemokratin und wollen es offensichtlich auch bleiben, gegen alle Widerstände, die es da vielleicht gibt. Eine streitbare Sozialdemokratin. Sind Sie es immer noch gerne?
Ja. Ich meine, es wäre ja langweilig, wenn man einer Partei wäre, mit der man ganz und gar übereinstimmt. Aber ich gebe schon zu, es gab Zeiten, wo ich noch weniger übereinstimmte. Es gab Zeiten, wo ich besser übereinstimmte. Und jetzt muss man wieder ein bisschen kritisieren. Aber das gehört dazu. Also ich bin gerne dieser Partei. Ich wüsste auch nicht, in welcher anderen ich sein wollte. Die Grünen kämen ein bisschen in Frage, das ist schon wahr. Aber von der Generation her ist das eben einfach nicht so. Und ich finde auch, dass die Sozialdemokratie von ihrer Geschichte her, von ihrem grundsätzlichen Programm her, eben doch breitere Teile der Gesellschaft abdeckt als die Grünen. Sie haben eine gute Mission, aber sie sind sozial doch eher in bestimmten Teilen der Gesellschaft verankert und nicht in denen, denen es besonders schlecht geht.
Ich bin unbedingt der Ansicht, dass es für einen Sozialdemokraten ganz, ganz viele Gründe gibt, stolz zu sein. Ich muss aber doch fragen, ob es nicht ein Problem ist, dass die meisten dieser Gründe in der weit entfernten Vergangenheit liegen, oder?
Ja, was ist weit entfernt? Also sogar unter Rot-Grün, also unter Schröder, hat es ja eine Reihe von durchaus vernünftigen politischen Entscheidungen gegeben, innenpolitisch, sozialpolitisch und so weiter. Aber es ist schon wahr, man holt sich noch mehr Ermutigung aus der etwas ferner liegenden Vergangenheit als aus der ganz naheliegenden Vergangenheit. Das ist schon wahr. Aber das macht ja nichts. Man muss sich ja nicht dauernd aus der aktuellen Politik bestätigt fühlen. Wenn man weiß, und das ist schon ein großer Vorteil, wohin da die Reise eigentlich gehen soll. Und ich glaube, dass die Sozialdemokratie in ihren Vorstellungen von ihren Grundwerten, ich leite ja auch seit dem vorigen Jahr die Grundwertekommission, aus der ich auch mal rausgeflogen bin, also man hat eben auf und ab in so einer Partei, aber dass sie mit Personen wie Erhard Eppler, wie natürlich Willy Brandt, wie Richard Löwenthal, da gibt es doch leitende Figuren, die einem auch ein positives Erbe hinterlassen. Und wenn ich jetzt mal die andere große Volkspartei sehe, gut, also Richard von Weizsäcker hat mal die analoge Grundsatzkommission zur Grundwertekommission, analoge Grundsatzkommission geleitet, aber davon spricht man nicht so viel, sondern von seiner Bundespräsidentschaft natürlich. Aber und er wird ja auch von der CDU im Grunde da nicht sehr in Anspruch genommen.
Nun hat es ja die SPD grundsätzlich auch schwerer als die CDU, weil die SPD eine Programmpartei ist und die CDU ein Kanzlerwahlverein. Da ist es natürlich leichter auch, wie soll ich sagen, mit den Wechselfällen des Lebens zurechtzukommen. Wenn man aber ein Programm hat und Überzeugungen, ist es halt auch schwierig als Politiker, oder?
Es ist richtig. Es ist eine völlige Asymmetrie. Nicht nur, dass sie eine Programmpartei ist, sie ist eben eine Programmpartei, weil sie ja was ändern will. Sie will ja, naiv gesprochen, die Welt verbessern.
Will sie das tatsächlich? Das ist ein toller Gedanke, den Sie da haben. Ich glaube, das ist eigentlich das zentrale Erkenntnisinteresse für mich in diesem Gespräch, ob die SPD das eigentlich noch so will. Deshalb will ich das so als Frage jetzt gar nicht stellen, sondern Sie erst einmal fragen, verstehen Sie, wenn Menschen heute Und zwar Leute, denen die Sozialdemokratie am Herzen liegt, sich von der SPD abwenden.
Ja, das verstehe ich, weil die SPD sehr viele Konzessionen gerade auch in allerletzter Zeit gemacht hat, die sie nach meiner Vorstellung von ihren Grundwerten und von ihren Überzeugungen wegbringen. Deswegen verstehe ich das. Das gibt es immer wieder. Aber da ist zum Beispiel eben diese Asymmetrie, von der ich angefangen habe zu sprechen. Konservative Parteien haben es immer leichter. Sie haben hinter sich in der Regel Schichten, die mehr Geld haben. Sie wollen auch nicht wirklich was verändern. Sie müssen sich deswegen auch nicht auf ein Programm verständigen. Und sie müssen auch nicht gegen den Strom schwimmen, sondern sie schwimmen prinzipiell mit dem Strom. Während die SPD als linke Partei, und sie ist eine linke Partei, und ich verstehe mich auch als links in diesem Sinne, habe mich immer so verstanden. Auch als.
Und Sie sind dann nicht in der Opposition in Ihrer Partei dann?
Na, was heißt Opposition zu wem? Also ich meine, Sigmar Gabriel wollte unbedingt, dass ich die Grundwertekommission leite. Er wusste ja, mit wem er es zu tun hat. Also das war ja nun keine Überraschung, dass ich alleine denke. Und das hat er, gerne gewollt. Und also insofern kann ich da nicht meckern. Er hat jetzt gar nicht auf mich gehört in der Griechenland-Krise. Das ist auch wahr. Aber das gehört zur politischen Auseinandersetzung.
Oder bei der Vorratsdatenspeicherung. Wahrscheinlich auch nicht.
Ja, nein, aber das ist nicht mein Hauptterrain des Engagements gewesen. Ja, und es gibt immer wieder jetzt gerade in letzter Zeit auch mit dem Papier, das er und das Präsidium verabschiedet haben, die Strategieimpuls für die SPD bis zum Jahr, ich glaube, 2025. Da hat auch die Grundwertekommission etwas dazu geäußert, und zwar kritisch. Das haben wir auch alles übermittelt. Das heißt, da sind wir zum Beispiel in der Grundwertekommission uns alle ziemlich einig. Und es ist nicht so, dass Sigmar Gabriel zum Beispiel in der Griechenlandpolitik einen Riesenrückhalt hatte in der Parteispitze. Aber natürlich werden alle, die in der Parteispitze Ämter haben, erst recht in der Regierung, sehr vorsichtig sein, etwas öffentlich kritisch zu äußern.
Also Sigmar Gabriel, den Sie jetzt ja schon eingeführt haben, der hat gesagt, ich zitiere das ein bisschen länger, wir führen dieses Land, also der SPD-Chef, ja, wir führen dieses Land. Alle entscheidenden Projekte dieser Regierung stammen von uns. Wir sind in 14 von 16 Landesregierungen vertreten und stellen dabei 9 Ministerpräsidenten, außerdem 9 von 10 Oberbürgermeistern in den Großstädten. Wenn man das so gesagt bekommt, und sachlich stimmt das ja alles, dann ist das beeindruckend. Trotzdem hat man aber gar nicht das Gefühl, erstens, dass die SPD selber sich wie eine führende Partei fühlt. Außerdem hat man nicht das Gefühl, dass die öffentliche Meinung das so sieht. Und wenn es um das Kanzleramt geht, hat man schon gerade gar nicht das Gefühl, dass die SPD da eine Chance hat. Wie kommt das beides zusammen?
Na, schon dadurch, dass es eben verschiedene Ebenen gibt. Die Bundesebene ist die schwierigste. Die Länderebene ist keineswegs immer so schwierig. Da gibt es auf Länderebene Politiker, die durchaus überzeugen. Die müssen uns nicht immer schmecken, aber sie überzeugen. Und auf kommunaler Ebene erst recht. Das heißt, es gibt, wenn wir so jemanden, ich nehme mal gerade jemanden, den ich sehr schätze, den Oberbürgermeister von Nürnberg, Mali, der immer mit etwa 80% gewählt wird, ja, und ein ganz kluger und keineswegs irgendwie rechter oder sowas Sozialdemokrat ist. Also es gibt sehr unterschiedliche Sozialdemokraten. Ich glaube, auch der Oberbürgermeister von München ist ein sehr vernünftiger Sozialdemokrat, so wie er sich auch gegenüber den Flüchtlingen verhalten hat. Also das ist ein breites Reservoir. Aber wir sehen, wenn wir von der SPD sprechen, fast immer nur die Spitze. Das ist auch verständlich, da mache ich gar nicht zum Vorwurf. Und da bin ich eben auch im Moment über das Agieren der Spitze auch nicht glücklich. Bloß man muss es dann öffentlich sagen und auch begründen. Wir haben ja gerade vor ein paar Tagen ein Manifest von Sozialdemokraten veröffentlicht mit dem Titel Sozialdemokraten für ein europäisches Europa und nicht für ein deutsches Europa. Das heißt, so eine Partei ist, glaube ich, inhaltlich lebendiger als zum Beispiel die konservative Partei. Aber man muss dafür streiten. Es gibt es nicht in der Demokratie, dass einem das alles einfach so von den Fingern geht.
Aber wenn ich jetzt gucke, wie das Wahlergebnis war und auf dem Bundestag, dann muss ich ja sagen, Gabriel könnte ja, wenn er wollte, längst Kanzler sein. Oder?
Ja. Will er das eigentlich? Man kann jetzt die Psychologie von Sigmar Gabriel durchgehen.
Also will er Kanzler sein? Will die SPD den Kanzler stellen?
Ich glaube, dass es eine Reihe von wichtigen Personen der SPD gibt, die das wollen. Ich persönlich will das auch. Es gibt aber andere, die die Sorge haben, dass Frau Merkel so übermächtig ist, dass sie es nicht schaffen und dass sie sich keine blutige Nase holen wollen und deswegen fangen sie gar nicht erst an, richtig zu kämpfen. Das, ja,
das
bedauere
ich. Das Zitat habe ich passend. Sie ist eine Kanzlerin, wie sie die Deutschen offensichtlich mögen. Ich glaube, es ist schwer, gegen diese Kanzlerin eine Wahl zu gewinnen. Das hat wer gesagt?
Naja, ich nehme an, dass das der Gabriel gesagt hat.
Vielleicht Nein, hat Thorsten Albig gesagt.
Ach ja, stimmt. Also, aber ich meine, der hat ja auch gesagt, sie macht einen guten Job, das finde ich ja nur völlig daneben.
Und er hat gesagt, man soll eigentlich gar keinen Kanzlerkandidaten mehr aufstellen.
Ja, aber das könnte man nun wieder als Satire nehmen.
Nein, das war aber
das
ernst.
Das war nicht Satire. Nein, das ist richtig, ja. Aber ich glaube, das war...
Aber da stimmt doch was mit der Partei nicht. Frau Schwan, irgendwas läuft doch da schief, wenn der Ministerpräsident von Schleswig-Holstein sagt, eigentlich müssen wir nicht mehr mit dem Kanzlerkandidaten ins Rennen gehen. Was ist denn da los?
Ja, es ist los, dass in der Parteispitze keine Persönlichkeit von ihrer Mission so überzeugt ist, dass sie meint, Popularität Merkel hin oder her, wir müssen dagegen kämpfen. So ist der Stand jetzt. Und das bedauere ich. Und das ist, wenn Sie sagen, da ist was mit der Partei schlecht, da haben Sie recht. Aber auf der anderen Seite gibt es gar keine Alternative, als dafür zu kämpfen, dass diese Partei auch in ihrer Spitze wieder mehr erkennbar die Werte vertritt, die sie theoretisch und in Sonntagsreden ja vertritt und die viele auf anderen Ebenen auch wirklich mit viel Energie und viel Mühe in die Tat umsetzen.
Was sind denn das für Werte und wie unterscheiden die sich von der ersten sozialdemokratischen Kanzlerin, die halt leider ein CDU-Parteibuch hat?
Also die Werte unterscheiden sich insofern, als ich nicht glaube, dass Frau Merkel je an irgendeiner Stelle eine werteorientierte Politik getrieben hat. Generell nicht. Ich meine, dass das jetzt auch bei der Flüchtlingsfrage nicht der Fall ist, sondern dass das andere Überlegungen sind. Und hier ist ein fundamentaler Unterschied, ob sie de facto alle möglichen Sozialreformen mitmacht und auch gerne mitmacht oder Modernisierung, der Frage des Geschlechterverhältnisses, was auch immer, Homosexualität, das kann ja sein, aber das sind alles nicht Werteüberzeugungen in meiner Sicht, so wie sie das betreibt, sondern das ist ein Engineering der gegenwärtigen Situation, der gegenwärtigen politischen Situation, wo sie den Eindruck hat, hier müssen wir an der Stelle ein bisschen was, eine Schraube drehen und an der anderen auch. Ich gehe noch mal jetzt auf die Werte der Sozialdemokratie, die sind vom Namen her natürlich bekannt. Freiheit, Gerechtigkeit und Solidarität. Der Wert, der jetzt in der letzten Zeit leider am wenigsten von der Parteispitze betont worden ist, ist die Solidarität, weil Frau Merkel die Solidarität seit Jahren verdächtigt hat, dass sie nur Verantwortungslosigkeit hilft, zum Beispiel in der Europapolitik. Also wenn wir solidarisch sind mit den südlichen Ländern, dann sind die nicht mehr seriös in ihrer Haushaltsführung. Das ist ja das Lied, das ja seit Jahren gesungen worden ist. Aber das sind die Werte. Und sie werden auch von vielen sehr, sehr ernst genommen. Sie erscheinen im Moment nicht an der Spitze. Das ist richtig.
Sie hören den Freitagssalon bei Radio 1, live aus dem Gorki-Theater. Wir sitzen hier mit der Sozialdemokratin Gesine Schwan und reden über die SPD. Frau Schwan, Sie haben eben gesagt, die SPD ist eine linke Partei. Meinen Sie das echt ernst?
Ja, das meine ich ernst. Natürlich, was meinen Sie jetzt, ist eine Partei? Sind alle stramm links, sind sie nicht. Es gibt auch in der SPD zum Beispiel durchaus autoritäre Persönlichkeiten. Das hat es immer gegeben. Also auch als die Partei vor dem Ersten Weltkrieg und nach dem Ersten Weltkrieg vielleicht für viele noch eher links erschien, gab es immer zum Beispiel Männer, die fanden, die Frauen gehören an Herd und so weiter. Also alles das gab es immer in der Sozialdemokratie. Und jetzt, wenn es jetzt Auseinandersetzungen gibt um die Flüchtlinge, dann ist das auch zum Teil eine Reaktion aus einer Ängstlichkeit, entweder dass man selbst fürchtet, das geht alles schief, oder dass man meint, dass die Menschen das nicht aushalten. Nun muss man auch sagen, dass die Politik in dieser Hinsicht eben nicht strategisch durchdacht war, sondern plötzlich spontan rübergekommen ist. Ich glaube schon, dass das wahrscheinlich die einzige Reaktion jetzt war, aber man hätte vorher viel früher etwas machen müssen. Sie wollen mich die ganze Zeit unterbrechen.
Nein, ich will Sie nicht, ich will Sie gar nicht unterbrechen. Ich will sozusagen nur, weil wenn der französische Präsident sagen kann, ich bin kein gemäßigter Sozialist und ich bin auch nicht mäßig sozialistisch, ich bin einfach Sozialist. Das kann ein deutscher Politiker, würde das doch nie über die Lippen bringen, oder? Also Gregor Gysi würde das, aber der ist nicht in der SPD.
Ja, richtig. Der ist, glaube ich, letztlich ein Sozialdemokrat.
Das glaube ich übrigens auch, ja.
Sehen Sie. Aber es ist wahr, weil Sozialisten in Frankreich einen anderen Assoziationshof haben. Socialiste, c'est les socialistes. Das ist die sozialistische Partei. In Deutschland ist immer in der ganzen Zeit der Spaltung Sozialismus in der Nähe der DDR gewesen im öffentlichen Bewusstsein und deswegen haben viele Sorge, sich damit so zu bezeichnen. Ich selbst übrigens habe mich immer als Sozialdemokratin bezeichnet und nicht als Sozialistin, weil das für mich keine Weltanschauung ist und weil ich auch nicht ein total anderes System will, sondern weil ich innerhalb einer pluralistischen Demokratie eine bessere Politik betreiben will. Was unter den Bedingungen der Globalisierung gerade gegenüber der Wirtschaft schwierig ist. Schwieriger als die Sache noch nationalstaatlich
aber war. Aber Ihr Parteivorsitzender geht da schon noch einen Schritt weiter, denn in der Bild-Zeitung hat er gesagt, die deutschen Arbeitnehmer, das war nicht Griechenland-Krise, deutschen Arbeitnehmer wollen nicht für die überzogenen Wahlversprechen einer zum Teil kommunistischen Regierung bezahlen. Das fand ich jetzt schon ziemlich tief in die Populismuskiste gegriffen. Und in der ganzen Politik konnte man sehen, dass eigentlich auch die SPD die Syriza-Regierung ablösen und weghaben wollte. Das finde ich, das ist nicht nur nicht sozialistisch, das war schon nicht mal mehr sozialdemokratisch.
Ja, da stimme ich Ihnen zu. Und ich glaube, dass die Politik der Parteispitze gegenüber Griechenland und gegenüber Syriza sehr kurzsichtig war und zum Teil auch das, was an Substanz für Sozialdemokraten gilt, zum Beispiel die Austeritätspolitik zu bekämpfen, unterminiert hat. Also da ist wirklich vieles geschehen, was gegen in meiner Sicht die Substanz der Sozialdemokratie ging. Und da ist eine Art Urangst, erstens ein Appell sozusagen an die, die sagen, was denn diese hemdsärmeligen jungen Leute, die wollen hier die Macht übernehmen. Ich glaube, inzwischen haben die ihre gekriegt vor Tsipras, weil ich weiß nicht, welcher Sozialdemokrat diese Wahl auch nochmal gewonnen hätte nach all diesen Schikanen, die gegenüber den Griechen durchgeführt worden sind. Aber damals war das die Abwehr, da kommen irgendwelche Newcomer, so wie in den 70er, 80er Jahren, dass da irgendwelche radikalen Jungsozialisten die Macht übernehmen wollen. So war das Verhältnis. Und ich glaube, das war falsch. Ich war erschrocken über dieses Bild-Zitat von Sigmar Gabriel und er hat das auch erfahren, direkt von mir.
Wenn man sich anguckt, in welcher Verfassung sich die Bundesrepublik Deutschland befindet und nicht jetzt erst seit gestern, sondern eigentlich kontinuierlich auch zu Zeiten von Rot-Grün, starke soziale Ungleichheit, soziale Aufstiegschancen, sehr abhängig von der Herkunft der Leute. Jetzt neuesten Zahlen gerade, das reichste 1% der Haushalte besitzt 33% der Vermögen und die ärmere Hälfte der Haushalte nur 2,5%, also dramatische soziale Ungleichheit, jetzt, die zunimmt in diesem Land. Jetzt könnte man noch mal ein perfekter Nährboden für eine irgendwie linke Politik, die eine andere Steuerpolitik will, mehr auf Umverteilung setzt, das große Bündnis der irgendwie linken Parteien und so weiter. Nur es geschieht halt so gar nicht. Warum?
Ich glaube, zum einen, weil es in der Partei selbst immer noch eine Tabuisierung der Überlegung gibt, dass es eine rot-rot-grüne Koalition dazu braucht. Es geht ja gar nicht anders. Und dass diese Tabuisierung unterstützt wird von der Angst, dass doch noch mal eine rote Sockenkampagne greifen könnte. Ich glaube, das sind die beiden Gründe. Und ich persönlich bin der Meinung, dass sie beide nicht uns bestimmen dürfen, dass sie beide auch eigentlich nicht gravierend sind. Vor allen Dingen glaube ich nicht mehr, dass es heute eine rote Sockenkampagne kann. Über allem stehen die unglaublichen Umfragezahlen für Frau Merkel. Das schüchtert die gesamte SPD-Spitze ein, das ist ganz klar. Aber es gibt natürlich auch immer noch in der SPD viele, die sagen, also in der Linken, ohne die geht es ja nicht, gibt es immer noch welche, die nicht die DDR-Vergangenheit aufgearbeitet haben und so weiter. Und da hilft es auch nicht, dass es auf Landesebene inzwischen anerkannte Koalitionen mit der Linken gibt, die auch keineswegs irgendeinen Stalinismus geführt haben, sondern vernünftige Politik gemacht haben. Auch Ramelow, nun als linker Ministerpräsident, macht ja keine Skandale, also das alles könnte überzeugen, aber das ist ein Reflex. Ich glaube, man müsste eine mutige Führungspersönlichkeit haben in der SPD, die sagt, so, das ist unser Weg, das wollen wir. Wir müssen ja jetzt gar nicht Steuererhöhungen wieder an den Anfang setzen. Wir wissen wahltaktisch, dass Steuererhöhungen nicht der größte Wahlknüller sind. Das ist schon so. Aber auf der anderen Seite können wir inhaltliche Projekte zur Bildung, zur Infrastruktur, zur sozialen Gerechtigkeit in den Vordergrund stellen und das so machen. Und dann glaube ich auch, dass es eine Mehrheit gibt. Ich finde übrigens, dass da Tsipras vorgemacht hat, wie das ist, wenn man kämpft.
Wie ist denn Ihr... Wie ist denn Ihr Verhältnis zur Linkspartei eigentlich? Treffen Sie sich da mit den Leuten zum Mittagessen und reden oder so? Oder?
Nee, ich habe mich mit denen bisher nicht zum Mittag...
Nee, im Sinne von nee, oder?
Nicht im griechischen Sinne von nee, was ja heißt, also. Sondern nein, ich treffe mich mit denen nicht zum Mittagessen. Ich habe mich zur Zeit meiner Präsidentschaftskandidatur von 2009, habe ich mich mit verschiedenen von denen besprochen, weil es war klar, das habe ich auch von Anfang an klar gemacht, dass ich nur eine Chance habe, wenn die Linke mich mitwählt. Und wahrscheinlich hätte sie mich im zweiten Wahlgang auch mitgewählt. Ich habe aber immer gesagt, auch als ich in der Fraktion der Linken war, ich werde keinerlei Konzessionen machen gegenüber Positionen, die ich inhaltlich nicht teile. Was ich versprechen kann, aber nicht wegen der Linken, sondern generell, ist, dass ich für Fairheit sorgen möchte in der Debatte. Aber das ist eine Aufgabe der Demokratie. Das hat noch nicht mal was mit der Linken zu tun, sondern Fairheit, argumentative Auseinandersetzung ist ein zentrales Element der Demokratie, das mir auch sehr fehlt und auch im Moment in der SPD fehlt. Es gibt nicht genügend argumentative Auseinandersetzung innerhalb der SPD.
Okay, und wie finden Sie die Linkspartei?
Die ist ja nicht einheitlich. Es gibt eine, die ich prima finde in der Linkspartei, kann ich nicht anders sagen, finde ich in Ordnung. Ich habe ja mit dem Segen von Sigmar Gabriel als Präsidentin der, und Quatsch, als wie nennt man das, Leiterin oder was, der Grundwertekommission, mehrere Workshops gehabt zu wichtigen Themen. Dazu gehörte TTIP, dazu gehörte die Erneuerung der Entspannungspolitik, dazu gehörte jetzt auch digitale Gesellschaft. Und zwar habe ich alle Parteien eingeladen. De facto ist es auf Rot-Rot-Grün hinausgekommen. Im Willy Brandt-Haus hatten wir Vertreter von der Linken, den Grünen und natürlich der SPD. Und das sind sehr vernünftig argumentierende Leute gewesen, die da dabei waren. Aber ich meine, das ist natürlich keine einheitliche Partei. Da gibt es auch Kotzbrocken drin, ist ja klar.
Wer ist denn ein Kotzbrocken in der Linkspartei?
Das sage ich Ihnen jetzt nicht.
Oder politisch formuliert, wer argumentiert denn nicht so vernünftig? Das können Sie schon sagen. Komm, sonst ist es langweilig.
Ja. Naja, also sagen wir mal so, ich finde, dass die Sarah Wagenknecht eine sehr intelligente Person ist und eine analytisch sehr kluge, und sie wird ja auch bis in das Handelsblatt und in die Frankfurter Allgemeine hin eingeladen. Sie ist manchmal von einer nicht gerade zur Kommunikation einladenden Schärfe. Das muss nicht sein.
Okay, mehr nicht jetzt, oder wie? Okay, gut. Das nutze ich vielleicht an eine kleine Adresse an unsere Zuhörer da draußen. Sie hören immer noch den Freitagssalon bei Radio 1 live aus dem Gorki-Theater. Wir reden mit der Sozialdemokratin Gesine Schwan. Und weil die Sozialdemokratin Gesine Schwan auch eine Politologin ist, kann ich Sie jetzt fragen, was ist eigentlich die politische Mitte?
Es gab mal ein sehr wichtiges Buch von Ralf Dahrendorf, der die Entwicklung der deutschen Gesellschaft nach 1945 beschrieben hat. Und da hat er auch überlegt, wie es sich eigentlich mit diesem Begriff der Mitte verhält. Eine lange Tradition sagt seit Aristoteles, dass die Mitte, das heißt die soziale Mitte, die Leute, die nicht zu viel und nicht zu wenig Eigentum haben, die gebildet sind und die sich interessieren, dass das eher gemäßigte, sagt Aristoteles, oder demokratische Leute sind. Davon kann man, glaube ich, heute nicht mehr ohne weiteres sprechen. Es ist in meiner Sicht irreführend zu meinen, man könne die soziale Mitte gleichsetzen mit einem starken demokratischen Engagement. Das ist nicht der Fall. Wenn man von politischer Mitte spricht, weiß ich ehrlich gesagt nicht genau, was man da meint. Ich würde diesen Begriff nicht als Zielbegriff verwenden, sondern würde immer von den sozialdemokratischen Grundwerten sprechen, die ich erreichen will. Die Mitte in Deutschland ist einfach nicht mehr engagiert demokratisch. Und man muss ja auch sagen, die Wahlsoziologie etwa zwischen den beiden Weltkriegen hat gezeigt, dass diejenigen, die vom Eigentum her Mitte waren, also die Mittelklassen, ganz besonders von Abstiegsängsten geplagt waren und besonders anfällig waren für nationalsozialistisches Gedankengut. Es waren nicht die ganz Linken, die anders organisiert waren. Und manche auf der eher bürgerlich-großbürgerlichen Seite haben sich abgestoßen gefühlt durch die mangelnde Kultur und Bildung der Nationalsozialisten. Aber der Mittelstand war da durchaus anfällig. Das heißt, die Mitte ist nicht das, was man vielleicht als, sagen wir mal, besonders gemäßigt und reflektiert und positiv bezeichnen könnte, sondern unsere soziale Mitte, gemessen an Einkommen, Steueraufkommen, vielleicht auch Berufen, ist nicht automatisch engagiert demokratisch.
Warum ist es dann so, dass alle Parteien in die Mitte wollen und die SPD spätestens seit Peter Glotz auch sagt, Wahlen werden in der Mitte gewonnen? Stimmt das überhaupt?
Ich habe meine Zweifel daran. Als Peter Glotz das gesagt hat, war die Situation noch eine andere als heute. Ich denke, wir müssen uns heute klar machen, dass ein großer Teil der potenziellen Wähler der SPD, die gar nicht mehr zur Wahl gehen. Das ist ein großes Reservoir. Es sind nicht die, die wir Frau Merkel abtrotzen könnten, die unser großes Reservoir darstellen, sondern es sind die, die nicht mehr zur Wahl gehen. Es sind ungefähr 20%, 25-22%. Und da gibt es auch viele Wahlanalysen, die haben sich ausgeklinkt. Das ist eine Verbindung von zum Teil schon Generationen oder sagen wir mal nicht Generationen, aber längere Jahre hinweg so lebende Hartz-IV-Empfänger, dann sind es Einwandererkinder und Einwanderer, also die, die sich ausgeklinkt haben. Und genau die müsste die SPD erreichen. Das ist nicht leicht, aber ich glaube, dass dort eher ein Wahlpotenzial ist als in dem kleinen Segment der Mitte. Das heißt ja nun gar nicht, dass ich jetzt anfangen muss, nur noch auf dieses eine Segment zu gucken. Ich glaube, dass es in der sozialen Mitte dieser Gesellschaft, wie wir zum Beispiel bei diesen Begrüßungen der Flüchtlinge sehen, ein großes Potenzial an Solidarität und Hilfsbereitschaft und unkonventionellem Denken gibt. Die sind nicht alle nur besitzstandsorientiert. Das heißt, diesen Spagat muss die SPD schaffen. Diese Art von engagierter Mitte, die durchaus auch wohlhabend zum Teil sind, also diese grünen Klientelen und Friedrichshain, das sind ja alles keine armen Lunger, nicht? Sondern die haben ja genug Geld. Also diese wohlsituierten, gebildeten, engagierten, auch ethisch reflektierten auf der einen Seite zu erreichen und dann aber auch die, die sich schon ausgeklinkt haben. Und im Übrigen meine ich auch nicht, dass man zum Beispiel Unternehmer irgendwie beiseite lassen soll. Weder im Mittelstand noch im Großunternehmen. SPD hat sich immer eher, glaube ich, auf die Großunternehmen konzentriert, weil man denkt, da sind die dicken Brocken. Ich glaube aber auch im Mittelstand könnte man rankommen, denn das ist eine wichtige soziale Schicht, die sehr viel tut für die deutsche Wirtschaft. Man muss es nur immer verbinden mit der Idee der Verantwortlichkeit und übrigens einer Idee, die ich ganz wichtig finde im anderen Kontext, nämlich Wirtschaft mit Privatleben, vor allen Dingen mit der Möglichkeit, Familie zu leben, zu verbinden und das für Männer und Frauen. Das ist das Entscheidende, nicht nur für Frauen, für Männer und Frauen, für Männer und Frauen, für Männer und Frauen.
Gibt es denn eine mediale Schieflage, was die SPD angeht? Also ich erinnere mich, als ich ein Kind war oder ganz jung war, also lange her, da gab's praktisch, hatte man das Gefühl, dass alle Journalisten irgendwie so links sind und die CDU fühlte sich immer zu in den Senkel gestellt und schlecht behandelt und so. Und die Schweigespirale ging um als Metapher. Hat sich das heute gedreht? Ist es heute anders oder finden Sie, dass im Grunde die SPD genauso fair behandelt wird wie alle anderen auch?
Ich habe das nicht wirklich sorgfältig empirisch überprüft. Ich habe nicht den Eindruck, dass die Journalistinnen und Journalisten sich parteipolitisch zuordnen. Aber sie wissen schon ziemlich genau, wo die Macht ist. Den Eindruck habe ich. Und zum Zweiten habe ich vor allen Dingen den Eindruck, dass viele von ihnen nicht mehr die Zeit haben, auch nicht die Form der Anstellung in den Medien, dass sie in Ruhe eigene Recherchen machen können. Das ist überhaupt ein Grundproblem, finde ich, der medialen Situation jetzt. Wir haben nicht genügend eigenständige, unabhängige und abweichende Recherchen und Positionen, wenn ich nochmal auf die Griechenland-Krise zurückkommen darf, wenn man da nicht mal irgendwann nebenbei die Financial Times gelesen hat oder auch den Economist oder auch die französische Le Monde, dann hat man in den deutschen Medien eigentlich fast immer nur dieselbe Meinung gesehen.
Warum ist das so?
Ich glaube, dass zum einen nicht mehr genug Geld ausgegeben wird für eigenständige Recherchen. Da wird immer gesagt, dass sich das die Zeitungen nicht leisten können. Es gibt auch sehr viele, die nicht fest angestellt sind. Die trauen sich schon gar nicht, dann gegen den Mainstream zu schreiben. Und wenn sie eigenständige Positionen haben wollen, nehmen wir mal jemanden wie Harald Schumann im Tagesspiegel, dem ist das erlaubt sozusagen, dann müssen sie wirklich Zeit verwenden, um das zu tun, und dann müssen sie argumentieren können. In dem Moment, wo sie im Mainstream bleiben, brauchen sie nicht groß zu argumentieren, können sie immer weiterschreiben. Das ist sehr viel einfacher, da werden sie nicht angekarrt. Das ist eine Mischung von finanziellen, wirtschaftlichen Gründen, von Schwierigkeiten der Materie, von Mangel an wirklicher Expertise in den meisten
Zeitungen.
Geht es nicht
darüber hinaus? Ich glaube, ich finde, die Erklärung befriedigt mich nicht so richtig. Steckt da nicht mehr dahinter? Ist es nicht sozusagen so eine Art Verzweiflungspragmatismus, so eine anti-utopische Ideologie, die im Grunde sagt, jeder, der da kommt und sagt, wir können es besser machen, der ist mir a priori verdächtig, dem glaube ich sowieso nicht und ihr redet doch eh alle Quatsch. Und also es gibt so eine Art Spirale, die sich so nach unten dreht, was sozusagen die Veränderbarkeit der Welt angeht?
Ich glaube, das ist ein sehr wichtiger Punkt, den Sie da angesprochen haben, der übrigens auch was mit der Sozialdemokratie zu tun hat. Wenn man heute sagt, ich möchte die Welt verbessern, dann muss man schon mein Alter haben, um das zu sagen und nicht sofort ausgelacht zu werden. Das heißt, wenn man jünger ist, wird vielfach die Meinung sein, so ein naives Fortschrittsdenken, so eine naive Moralidee, das geht doch gar nicht. Und ich glaube nun, dass man ohne eine solche Idee, dass die Welt verbessert werden muss, dass dieses ganze Unheil nicht akzeptiert werden darf, überhaupt keine Energie und keine Dynamik und keine Eigenständigkeit entwickeln kann. Und die SPD ist entstanden in einer Zeit des Fortschrittsoptimismus, der eben heute überhaupt nicht mehr besteht. Das ist richtig. Das hat vielleicht sogar auch was mit der Frage der Religion zu tun. Ich persönlich lebe sehr stark aus meinem Glauben und sage, das ist ein Auftrag, den wir hier haben auf Erden und wir müssen diese Welt besser machen. Das geht nicht, dass wir uns einfach anpassen, zynisch an das, was so gesagt wird. Aber es ist immer leichter, in einem Mainstream festzustellen, was alles schlecht ist, als herauszufinden, was man besser machen kann. Das wissen wir aus jeder Unterhaltung. Das heißt, ich glaube auch, es wirkt sozusagen intellektuell schneidiger, wenn man sagt, hat ja sowieso gar keinen Sinn und kann ja überall zeigen, dass es nicht wird und hier ist doch eigentlich das andere maßgebend und nicht irgendein ethisches Motiv und so weiter. Alles das kennen wir und da muss man gegen angehen, finde ich. Aber es ist wahr, der Zeitgeist erleichtert das nicht.
Aber ist es nicht merkwürdig, dass wir eine Bundeskanzlerin haben, die das Image hat, vollkommen unvisionär zu sein und pragmatisch und die jedenfalls in der Öffentlichkeit mit Absicht auch nie einen klaren, geraden Satz sozusagen rausbringt oder ganz selten nur, also die sozusagen möglichst unkenntlich ist in jeder Hinsicht, die aber andererseits, wenn man mal so zurückguckt, doch ein paar sehr wesentliche und auch sehr prägende Entscheidungen getroffen hat, die man ihr so gar nicht zugetraut hätte. Ist das nicht auch das ein sonderbarer Widerspruch?
Naja, das ist die Frage der Psychologie von Frau Merkel. Also bei dem Ausstieg aus der Atomkraft, da hatte ich den Eindruck, dass das ihr nicht total fern ist, weil sie ja auch mal in Sachen Klima engagiert war, aber dass sie vor allen Dingen den Eindruck hatte, dass sie keine Wahl mehr gewinnt, wenn sie in der Atomkraft bleibt. Also da habe ich den Eindruck, dass es eine wahltaktische Entscheidung gewesen. Jetzt die Entscheidung bei den Flüchtlingen ist in meiner Sicht auch nicht motiviert dadurch, dass es sie seit Jahren umtreibt, wie man diese Fluchtbewegung, die wir ja lange schon kennen und erwarten müssen, die jetzt mit dieser Vehemenz gekommen sind, die aber nicht völlig überraschend sind für alle, die sich damit befassen, dass sie da die Grenzen geöffnet hat und nun ein bisschen zurückrudert. Ich bin da ehrlich gesagt gespalten. Diejenigen, die in der CSU im Grunde ihr widersprechen, weil sie sowieso diese Flüchtlinge alle nicht haben wollen und weil ihnen sowieso das Asylrecht ein Dorn im Auge ist, denen kann ich wirklich nicht zustimmen. Das setzt fort eine Rhetorik gegen Fremde, gegen Flüchtlinge, die ja ein Teil des Problems in Deutschland waren. Jetzt hat sich gezeigt, dass es in Deutschland ein erhebliches Segment nicht nur bei den Menschen gibt, sondern auch in der Presse, das das Gefühl hat, wir sollten hier ganz anders umgehen. In Klammern, ich habe den Eindruck, es hat auch was damit zu tun, dass nach dem wirklichen Diktat, das man gegenüber Griechenland gemacht hat, die Deutschen so schlecht international dastanden, dass es auch ganz willkommen war, jetzt eine ganz andere Seite aufzuzeigen. Und es hat mir nicht gefallen, dass die ersten öffentlichen Bekundungen von Frau Merkel über diese Willkommensgesten im Münchner Hauptbahnhof waren, dass sie ihnen dazu gratuliert oder ihnen dankt dafür, dass sie das Image Deutschlands in der Welt so aufgebessert haben. Das ist etwas völlig Unethisches. Man tut etwas nicht, um ein Image aufzubessern, sondern weil es der Sache nach gut sein soll. Und damit habe ich eben auch meinen Verdacht, dass die Imagefrage nicht unwichtig ist.
Okay, aber das kann natürlich dem Flüchtling, der reingelassen wird, vielleicht egal sein. Und das könnte vielleicht auch dem Homosexuellen egal sein, wenn denn dann die CDU sich unter Merkels Führung, und ich glaube, ihr wäre das, glaube ich, recht, sich zu so einer homosexuellen Ehe entschlösse, dann könnte sozusagen den Leuten, die profitieren von solchen gesellschaftspolitischen Reformen, das ja eigentlich Schnurz sein, ob sie das jetzt wertegeleitet macht, nicht, um jetzt nochmal an den Anfang des Gesprächs zurückzukommen, oder ob sie es aus Kalkül macht.
Ja, einerseits ist es sogar, wenn man so will, die List der Vernunft, wenn eine konservative Partei ohne ethisches Engagement auch ethisch relevante Modernisierung betreibt. Das stimmt. Und es ist ja auch oft so, dass gerade die Partei Fortschritte schafft, die eigentlich gegenüber solchen Fortschritten zurückhalten ist. Das kennen wir aus der Geschichte. Auf der anderen Seite ist es für die politische Kultur und dafür, dass wir strategisch gut die Probleme angehen, also weitsichtig. Nicht gut, wenn wir immer nur auf Sicht fahren und überhaupt nur noch taktisch rumeiern, denn das erlaubt eben auch nicht, dass eine gesamte Gesellschaft auch langfristig sich Lösungen sucht für die Probleme. Wenn jetzt zum Beispiel gesagt wird, wir müssen an die Ursachen der Probleme der Flüchtlinge gehen, dann kann ich nur sagen, also diese Ursachen in Afrika oder auch in Asien oder in Afghanistan sind ja nun wirklich lange bekannt. Und auch unter Frau Merkel ist es nicht gelungen, die 0,7% für die Entwicklungszusammenarbeit zustande zu bringen. Und Heidemarie Wieczorek-Zeul musste in der damaligen Großen Koalition sehr kämpfen um ihren Haushalt. Das heißt, jetzt durch die Flüchtlinge plötzlich darauf zu kommen, dass Entwicklungszusammenarbeit, Prävention ganz wichtig ist dafür, das ist zu spät. Wir sind jetzt vor sehr viel teureren und schwierigeren Herausforderungen, auch mental und kulturell schwierigeren Herausforderungen, als wir wären, wenn wir das anders gemacht hätten. Zum Beispiel, wenn Frau Merkel Rita Süssmuth nicht als parteischädigend qualifiziert hätte, als sie mit Jochen Vogel zusammen 2001 ein Einwanderungsgesetz ausgearbeitet hat. Gut reflektiert, gut durchdacht. Das fand sie damals, sollte nicht geschehen. Sie hat dafür gesorgt, dass es nicht zustande kommt. Wenn das zustande gekommen wäre, hätten wir überhaupt nicht diese Vermengung zwischen Asylsuchenden und Flüchtlingen. Und da wäre sehr viel Sprengstoff, der rechtsnationales Denken befördert, nicht gewesen. Das heißt, da sind wirklich Mängel eines solchen kurzfristigen Denkens.
Sie hören... Sie hören immer noch den Freitagssalon bei Radio 1. Wir reden mit der Sozialdemokratin Gesine Schwan über die Sozialdemokratie und sind deshalb folgerichtig im Moment gerade beim Thema Angela Merkel. Könnte die denn eigentlich auch SPD-Mitglied sein?
Ach, wahrscheinlich könnte sie. Sie hat ja wohl selbst mal irgendwann gesagt, dass sie sich das hin und her überlegt hat und dann gedacht hat, dass es reizvoller ist, die CDU aufzumischen als die SPD. Es gibt einen Punkt. Ich habe den Eindruck, dass sie in ihrer technischen Intelligenz Schwierigkeiten hat, zugleich wirklich politisch zu argumentieren. Sonst würde sie das ja öffentlich viel mehr machen. Ich glaube nicht, dass sie das wirklich gut kann. Sie kann sagen, ich halte dran fest, oder sie kann sagen, wir schaffen das. Aber öffentlich argumentieren, Alternativen erwägen und sagen, warum die eigene Position besser ist im Unterschied zu einer anderen, habe ich noch nie von ihr gehört. Ich glaube, das kann sie auch nicht. Das müsste sie in der SPD können.
Es ist interessant, dass Sie das sagen. Aber dann wäre sie wahrscheinlich nicht so lange Parteivorsitzende. Wie sie es ist, denn die SPD hat einen hohen Verschleiß, wie wir wissen, in diesem Amt. Sie haben tatsächlich im Jahr 2011, also vor 4 Jahren, über die Bundeskanzlerin gesagt, Angela Merkel fehlt alles, was Vertrauen schaffen könnte, Transparenz, Wahrhaftigkeit und ich würde sogar sagen, auch Kompetenz in Sachen Demokratie und Europa, damals ging es darum. Finden Sie das immer noch?
Ich habe das Verb nicht verstanden, was Sie gesagt haben. Was macht sie?
Es fehlt alles, was Vertrauen schaffen
könnte. Ja, das finde ich immer noch. Ja, also das Problem ist doch dies. Ein Merkmal von ihr ist, dass sie immer versucht hat, öffentliche Debatten, strittige Debatten zu vermeiden. Ob das in ihrer Partei war oder als damals der Wahlsieg mal so war bei der ersten großen Koalition oder ob es eben andere europapolitische Diskussionen sind. Die Art, wie eben die Fälle Spanien, Portugal, Griechenland dargestellt werden, waren ja immer alternativlos. Das heißt, diese Essenz von Demokratie, die Substanz, aus der sie lebt, nämlich Alternativen öffentlich zu debattieren und dann langsam zu von allen getragenen Positionen zu kommen. Das geht ihr nicht nur ab, sondern das verhindert sie. Und das finde ich schlimm. Wenn wir an die früheren westdeutschen Debatten denken, einmal über den NATO-Beitritt der Bundesrepublik oder auch die Ostpolitik, dann waren da breite gesellschaftliche Debatten. Und das war auch richtig, denn so hat die Gesellschaft als Ganze langsam zu einer Position gefunden. Hier geht es eben immer wieder nur um Abwarten, auf Sicht fahren, so tun, als wäre gar nichts dringlich und dann Hals über Kopf irgendwas entscheiden und dann Krisensitzungen machen und ganz schnell ein Gesetz im Parlament. Das tut der Demokratie nicht gut. Es muss einen Respekt vor Verfahren geben in der Demokratie. Also alle die Dinge, die über das allgemeine Freiheitsbekenntnis hinausgehen und die Leistungsfähigkeit der Demokratie betreffen, die hat sie in meiner Sicht nicht in ihrem Bewusstsein und auch nicht in ihrer Praxis.
Das liegt natürlich daran, dass sie immer ex post handelt, also sozusagen immer, wenn etwas bereits geschehen ist, sozusagen rückwirkend tätig wird und offensichtlich nicht jemand ist, der sich ein Ziel setzt und dann sagt, da will ich hin, oder?
Na, ganz offensichtlich nicht. Aber das ist für mich ganz eindeutig, dass sie
das
nicht hat.
Aber ich finde das nicht selbstverständlich. Also ich meine, gerade für einen Bundeskanzler ist das ja jetzt also nicht, weil sie ist jetzt ja nicht als oberste Verwaltungsbeamtin eingestellt worden.
Nein, das ist richtig. Und es ist auch nicht, also wenn ich die anderen konservativen Bundeskanzler nehme, Adenauer hatte ein Ziel. Das war die Westintegration. Das war ganz klar. Es war ein Ziel und er wollte überhaupt nicht Deutschland als neutrale Größe in der Mitte. Und ich finde im Nachhinein, dass er recht hatte. Auch Kohl hatte ein Ziel. Für Kohl war die Europapolitik ganz wichtig, auch noch aus der Vergangenheit. Die beiden waren sehr stark historisch gespeist. Ich glaube nicht, dass Angela Merkel irgendeine in dem Sinne politisch relevante historische Motivation hat. Sie betont das im Zusammenhang mit Israel ganz stark, aber das ist sehr punktuell. Das ist nicht sozusagen die gesamte Frage der Rolle Deutschlands in Europa oder in der Welt oder sowas. Das alles ist in meiner Sicht nicht ihr Horizont.
Ah ja, aber bei dem Flüchtlingsthema gab es ja für einen kurzen Moment oder vielleicht dauert ja noch an der Moment, diese Situation, dass man dachte, guck mal, schau da liegt ihr tatsächlich was am Herzen. Sie hat jetzt auch am Wochenende wieder die Gelegenheit sozusagen nicht genutzt, einzustimmen in den lauter werdenden Chor derer, die sagen, wir sind aber auch begrenzt in unseren Kapazitäten und natürlich müssen wir uns auch um die Probleme kümmern, sondern hat weiter festgehalten an dieser Haltung, die sie jetzt ja schon die ganze Zeit hat, nämlich, das ziehen wir durch.
Ja,
ist ja erstaunlich.
Sie wäre schlecht beraten, wenn sie einknickte jetzt. Also ich glaube, das würde ihr das Vertrauen sehr rauben. Das Vertrauen, das sie hat, liegt ja darin, dass sie nicht aus der Ruhe zu bringen ist. Ganz egal, was passiert. Das ist das, es gibt kaum ein Wort, das so oft auf sie angewendet wird wie unaufgeregt. Ich bin gar nicht sicher, ob unaufgeregt immer gut ist. Einerseits ist das gut, wenn sie den Überblick behalten und sich nicht von jeder Krise Krise beunruhigen lassen, aber wenn sie sich nie aufregen lassen, ist das auch ein Problem. Und hier ist, glaube ich, ganz klar, ich meine, das eine war eine Ad-hoc-Entscheidung. Und es kann gut sein, dass sie so sein musste. Wenn sie jetzt aber merkbar und erkennbar wieder zurückginge, dann würde das ihre Autorität völlig untergraben. Also jeder Kommunikator würde ihr da, glaube ich, dringend von abraten. Aber indirekt macht sie das ja schon. Sie lässt es ja, sagt ja so nebenbei, dass es natürlich wir nicht alles machen können und dass wir natürlich Begrenzungen machen müssen. Da kommen ja alle diese Punkte nachgeschoben, die aber viel früher in einer strategischen Politik hätten da sein müssen.
Finden Sie sie zu unemotional?
Also ich muss sagen, ich beurteile sie nicht oder reagiere innerlich auch nicht auf sie in Bezug auf solche persönlichen Charaktermerkmale.
Oh, naja, Moment,
mir kommt es auf Ihre Politik
an. Aber das ist ja kein persönliches Charaktermerkmal. Sie haben an einem Buch mitgewirkt, über das wir kurz noch reden können, Momente gelingender Beziehungen, sehr interessant. Können wir ganz kurz noch darauf zu sprechen. Da kommt ja auch der Gedanke vor in diesem Buch, keine Erkenntnis ohne Emotion.
Ja, also das eine ist, ich weiß nicht, wie emotional sie ist. Ich habe nie mit ihr persönlich zu tun gehabt. Vielleicht ist sie derartig selbstbeherrscht, dass sie ihre Emotionen eben einfach nicht zeigt. Das kann ja sein. Aber es ist wahr, ich glaube, dass Emotionen, dass Gefühle ganz wichtige Antennen sind, um die Wirklichkeit zu begreifen, um auch andere Menschen zu begreifen, sich in andere Situationen zu versetzen. Und in meiner Sicht gehören solches Einfühlungsvermögen, also Gefühle auch zu einer Politik, die eben zu einer besseren Welt und zur Solidarität schafft. Ohne das geht es in meiner Sicht nicht. Wenn man wirklich gar kein Gefühl hätte, was ich hier aber nicht unterstellen möchte, das wäre wirklich monströs, so ohne Gefühl. Das glaube ich nicht. Aber wenn man gar kein Gefühl hätte oder wenn man es sich so abtrainiert hätte, dass man sagt, ich kalkuliere nur noch, dann kann man eigentlich auch nicht für zukünftige Generationen denken oder für die, die ganz weit weg sind.
Ich fand das spannend, dass Sie mit Jesper Juhl zusammengearbeitet haben, diesen Beziehungen, also was heißt zusammengearbeitet, aber Sie haben mitgewirkt an einem Buch, in dem er auch vertreten war, nicht Momente gelingender Beziehungen, ungewöhnliches Thema für eine Politologin. Ich habe da Ihr Interview gelesen, fand ich ganz spannend. Warum haben Sie das gemacht? Was hat das mit Politik zu tun?
Ich glaube, dass Politik der Versuch ist, menschliches Zusammenleben so gut wie möglich zu regeln, das heißt so, dass Menschen ein gelingendes Leben führen können. Und zu so einem gelingenden Leben gehören Beziehungen. Und auch Politik ist eine Form der Beziehungsgestaltung. Das ist doch gar nichts anderes, ob Sie eine Konferenz nehmen oder ob Sie mit eine Ansprache halten oder eine Diskussion haben mit Menschen. Es sind doch immer Beziehungen, die Sie ernst nehmen müssen. Und ich persönlich glaube auch, dass eben gelungene Beziehungen mit anderen Menschen ganz wesentlich sind für ein sinnvolles Leben. Ich kann mir nicht vorstellen, und da bin ich auch gar nicht allein, da gibt es ja eine ganze Tradition drüber an Literatur, kann mir nicht vorstellen, dass man allein ohne Beziehungen ein sinnvolles Leben führen kann. Es ist dem Menschen nicht gut, allein zu sein. Das steht schon ganz früh in der Bibel.
Glauben Sie denn, dass man, und ich meine das jetzt wirklich im Ernst, glauben Sie denn, dass sozusagen die deutsche Politik in der Griechenland-Krise, in der Ukraine-Krise, dass der deutschen Politik dieser Aspekt fehlte? Dass sozusagen diese Idee, sich einzufühlen?
Ich möchte diese beiden Krisen sehr auseinanderhalten. Während ich finde, dass man in Griechenland eine Lösung hätte finden können, ohne große Mühe, dass es reines politisches Kalkül war, von konservativer Seite eine linke Regierung an die Wand fahren zu lassen, ist das in der Ukraine viel schwieriger. Ich glaube, in der Ukraine eine Lösung zu finden, ist sehr, sehr schwierig. Man muss dazu eine sehr genaue Kenntnis gerade dieses Donbass-Gebiets in der Ukraine haben. Man muss eine genaue Kenntnis auch der komplexen Kräfte in Kiew haben. Man muss eine geopolitische Analyse haben, in der eben Russland und Putin eine große Rolle spielt. Also das ist viel schwieriger. Griechenland hätte man ohne Mühe, wenn man nicht so kleinkariert gewesen wäre, eine positive Lösung schnell finden können. Aber hier in der Ukraine ist es sehr schwer. Und ob das jetzt etwas wird, ich kann es nur hoffen. Wenn ich wissenschaftliche Analysen dazu lese, komme gerade von einem Sicherheitsforum aus Belgrad, wo es sehr gute östliche und westliche Analytiker dieser ukrainischen Situation gegeben hat. Die waren sehr skeptisch, ob es da wirklich zu einer Lösung kommen kann.
Ein Lieblingswort von Willy Brandt lautete nämlich Compassion, schon damals in Neudeutsch Compassion. Ein großer deutscher Sozialdemokrat hat das übersetzt als, das bezeichnet die Fähigkeit, das Leben anderer durch deren Augen zu sehen und mit ihnen zu empfinden. Das war Sigmar Gabriel. Wenn er das so versteht, dann ist doch vielleicht noch Hoffnung für ihn.
Na, ich habe sowieso immer Hoffnung für ihn und mit ihm und auf ihn. Es geht ja auch gar nicht anders. Er ist ja der Parteivorsitzende.
Er ist ja auch der Chef. Toll.
Aber nein. Also man muss ja sehen, das ist ja auch ein furchtbarer Job, den er hat. Denn er ist so vielen Anforderungen ausgesetzt. Und ich kann nur sagen, ich habe eine persönlich immer wieder eine gute Beziehung zu Sigmar Gabriel. Ich habe auch viele sehr vernünftige Gespräche mit ihm führen können. Und ich glaube auch, dass er sehr positive Absichten hat. Aber er ist eben auf der anderen Seite auch unter dem Druck vieler taktischer Erwägungen und vieler Strömungen in dieser Partei. Also so eine Parteiführung ist kein Zuckerschlecken, muss man schon sagen. Und das heißt auch deswegen, dass ich ihn nicht als Person, würde ich ihn nie ablehnen, aber bestimmte Handlungen von ihm, die muss ich kritisieren.
Gesine Schwan, vielen herzlichen Dank für dieses Gespräch. Im Gorki-Theater diskutieren wir jetzt hier weiter mit dem Publikum. Von den Radio 1-Hörern verabschiede ich mich. Schön, dass Sie dabei waren. Wenn Sie Lust haben, hier mal mitzureden, dann kommen Sie einfach nächstes Mal zu uns. Nämlich am 2.11. ist Jan Böhmermann hier. Mit dem rede ich dann auch über Politik? Naja, mal sehen. Ganz herzlichen Dank, Frau Schwan. Danke.
Vielen Dank Ihnen.